Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge, die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Debbie Dobratz. Wir möchten mit diesem Podcast Sportarten die Chance geben, sich zu präsentieren, die sonst nicht so extrem im Mittelpunkt stehen. Dafür stellen wir euch alle 4 Wochen eine Persönlichkeit aus der Sportwelt der Sportregion Stuttgart vor. Heute darf ich Sarah Joy Bauer am Mikrofon begrüßen. Frisch im Team Los Angeles des Olympiastützpunkts Stuttgart und damit Patenkind der Sportregion Stuttgart. Schon seit 20 Jahren unterstützt die Sportregion Stuttgart Talente aus der Region. Eine von 12 Athletinnen und Athleten ist Sarah Joy, frischgebackene Sportlerin des Jahres der Backnanger Kreiszeitung und das aufgrund ihres tollen Erfolgs bei der Junioren-EM 2024 in Tallinn, Estland, bei der sie die Goldmedaille erkämpfte. Herzlich willkommen, Sarah Joy.
Dankeschön. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute da sein darf.
Wir freuen uns auch. Jetzt habe ich deine Sportart ganz hinten runterfallen lassen, gell?
Ich glaube schon.
Magst du uns erzählen, in was du denn die Goldmedaille erkämpft hast?
In Judo.
In der Gewichtsklasse bis?
63 Kilogramm.
Und das war ein tolles Gefühl, oder?
Ja, wirklich sehr, sehr überwältigend. Ich habe erstmal wirklich eine lange Zeit gebraucht, bis das realistisch klang für mich. Ich habe es immer wieder mir im Kopf gesagt. Ich bin Europameisterin und das war schon ein unbeschreibliches und schönes Gefühl, dass man wirklich das Gefühl hatte, ich habe es jetzt geschafft, ich habe was erreicht und da ist man erstmal schon mit leichteren Schritten für eine längere Zeit durchs Leben gegangen.
Das ist aber schön, das hast du schön gesagt. War es zu erwarten, dass du in Tallinn, also ich meine in Estland, dann die Goldmedaille erkämpfst?
Nein, eher nicht. Vor allem, weil ich ein Mensch bin, der sich eher zu niedrig einschätzt als zu hoch. Und aufgrund meiner Verletzung im Jahr davor, wo ich sehr lange raus war, war mein Ziel, erstmal den anderen so zu beweisen, dass ich es noch kann, dass ich das Zeug habe, die Quali zu erreichen und das Zeug habe, auf dem Niveau mitzukämpfen. Dann habe ich es geschafft und dann war das für mich aber so, oh ja, okay, ich habe es geschafft und was jetzt? Dann war ich erstmal sehr unter Druck gesetzt und dachte mir so, ja, okay, aber ich habe dann zu meinem Heimtrainer Jens Holderler gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht weiß, ob ich wirklich da kämpfen will, weil wenn ich kämpfe, dann möchte ich es auch richtig machen, habe ich ihm gesagt, dann möchte ich mit einer Medaille heimfahren. Und dann habe ich ihm aber gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich es schaffe, eine Medaille zu holen. Und ich möchte nicht heimfahren mit einem 5. oder mit einem 7. Platz, so knapp am Ziel vorbei, aber trotzdem nicht so schlecht. Oder in der ersten Runde rausfliegen, das wäre noch schlimmer gewesen. Aber dann, das war eigentlich der Punkt, warum ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, weil ich einfach dachte, ja, ich schaff's nicht bis ganz oben, da fehlt dann schon noch ein bisschen was.
Gibt es denn jemand, dein Trainer zum Beispiel, der dich dann mental da so ein bisschen auch hochholt und dir sagt, hey, Sarah Joy, das kannst du schaffst es?
Im Endeffekt bin ich das dann doch selber, wenn ich es hinkriege. Also ich hatte mal eine Mentaltrainerin, aber irgendwie war es das nicht so für mich ganz. Also es hat mir nicht so viel geholfen. Und dann habe ich im Endeffekt für mich rausgefunden, also ich habe mich einfach damit dann irgendwann angenommen und gesagt, ja, das bin ich. Ich habe dieses mentale Problem manchmal, aber es ist nicht wirklich ein Problem, weil es hilft mir auch oft. Ich habe so auch für mich die Regel gefunden, dass ich immer vor dem Wettkampf nervös sein kann, auch sagen kann, boah, das wird nichts, ich schaffe das nicht, aber am Wettkampftag verliere ich kein schlechtes Wort mehr. Und so schaffe ich es eigentlich gut einzugrenzen, so ein gutes Gleichgewicht zu finden und dann wird es eigentlich schon echt gut immer.
Was ging denn in deinem Kopf vor an dem Tag, als du Europameisterin geworden bist? Ich meine, man muss sich vorstellen, das war ein ganzer Tag, es war an einem Tag, es waren nicht 3, 4, 5, 6 verschiedene Tage, an dem die Kämpfe waren, sondern es war ein Tag über 4, 5 Stunden. Vor dem letzten Kampf, bevor ihr dann auf die Matte dürft. Was hast du da gedacht?
Also da war der Druck schon ein bisschen weniger da, weil ich ja wusste, ich fahre jetzt mit einer Medaille heim, das war schon sehr schön. Aber es war wirklich ein anderes Turnier als alle anderen bisher. Es war ein höheres Turnier und ich kam auch sehr weit. Und dann war, man hat schon gemerkt, es zieht eben an den Kräften, auch mental, dass der Druck, der auf einem lag, ein höherer war als zum Beispiel bei einem EC, also einem Europacup. Und deshalb dachte ich immer so, wow, das fühlt sich gerade an wie ein Traum, aber es ist eben ein anstrengender Traum, weil man eben körperlich und mental viel leisten musste. Und deshalb dachte ich mir auch so, okay, man merkt, man sieht, ein Ende kommt jetzt. Und ich bin auch froh, dass dieser Tag jetzt dann, dass ich mit den Kämpfen durch bin, weil es war schon anstrengend.
Ja, das glaube ich. Wie viele Kämpfe waren es dann insgesamt in den 4-5 Stunden?
Ich glaube, es waren 5. Ja, es waren 5.
Das ist dann schon super anstrengend.
Ja, vor allem, man muss auch es schaffen, ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen den Kämpfen. Man kann nicht den ganzen Tag in so einem Kampfmodus drin sein, in dieser Konzentration, den Kampf jetzt, den man hat, zu gewinnen, in dem Willen, den zu gewinnen. Man hat manchmal, wenn dann auch noch, man nennt das die Trostrunde, wenn das eingeschoben wird, dann hat man manchmal schon 1,5 oder 2 Stunden Pause. Also Trostrunde ist, wenn man eben in der Hauptrunde, zum Beispiel Viertelfinale, Halbfinale, Finale, das ist die Hauptrunde, wenn man da verliert, dann kann man ja immer noch es schaffen, sich durchzukämpfen und dann
am Lucky Loser-mäßig
dann quasi. Ja, genau, um Bronze zu kämpfen, das ist die Trostrunde.
Okay. Wie war denn das Feeling in der Arena dort in Tallinn, Estland?
Also es war schon eine gute Stimmung.
Ja, wie viele Menschen waren da?
Ich schätze jetzt mal meistens um die 350. Insgesamt waren es vielleicht so 320 bis 350 Athleten, die insgesamt gestartet haben, über 3 Tage verteilt. Das heißt aber nicht, dass alle in der Halle sind. Meistens sind es halt die Kämpfer oder die Leute, die vielleicht schon rausgeflogen sind, an dem Tag gekämpft haben, plus ein paar Familienmitglieder von denen, Freunde oder ja, einfach noch andere Athleten, die vielleicht schon am Tag davor gekämpft haben oder so. Deshalb sind nicht immer alle da gewesen. Wenn man alle, die zu diesem Event gekommen sind, in die Halle gleichzeitig gesteckt hätte, dann wären es schon mehr gewesen. Aber ich denke mal so, im Schnitt waren es meistens um die 350.
Ist das schon viel dann für Judo?
Ja, wobei ich sagen muss, bei der Weltmeisterschaft, die ja dann einen Monat später war, da war das nochmal ein ganz anderes Gefühl. Die Halle war deutlich größer und die war auch besser besetzt. Also da waren wirklich sehr viele Leute und da waren Trommeln, Trompeten, die Tadschiken, also es war ja in Tadschikistan, die haben eine unglaubliche Stimmung gemacht und das war nochmal viel lauter. Das war nochmal ein anderes Feeling und das war wirklich sehr schön mitzuerleben.
Da ist es ja auch wie so eine Volkssportart.
Ja.
Das ist schon sehr beliebt in Tadschikistan.
Ja.
Ich kann den Ort leider nicht aussprechen, deswegen habe ich mir vorgenommen, ich sage nur Tadschikistan, das ist schon Zungenbrecher genug. Jetzt ist ja, seitdem du Europameisterin geworden bist im September, viel passiert.
Ja.
Erzähl uns mal, was da hinterher alles auf dich zugekommen ist, womit du gar nicht gerechnet hättest.
Also zum einen habe ich in dieser Woche, und ich sage es bis heute eigentlich, also es gibt immer noch Leute, die kommen auf mich zu, beglückwünschen mich für diesen Titel, aber in dieser einen Woche, vor allem danach, habe ich, glaube ich, so viel Danke oder Dankeschön gesagt, wie davor in meinem ganzen Leben zusammen.
Ja.
Also es war wirklich krass, wie viele Leute da auf einen zukamen, wie viele es einem gegönnt haben oder dann doch noch mitgefiebert haben, das angeschaut haben, von denen ich gar nicht wusste, also online. Das war schon mal ein sehr schönes Gefühl. Dann kam natürlich über Social Media sehr viel neuer Support, neue Augen, die einen beobachtet haben, sage ich mal. Ja. Also ich habe schon ein paar neue Follower zum Beispiel dann da bekommen. Oder auch dann mein neuer Kaderstatus, also der Perspektivkader. Der kam dann aufgrund von diesem Erfolg. Mein erster Podcast bei G Gius Randuri oder dieser hier. Also das ist ja auch eine Folge davon. Und auch dieser Titel von Backnang, dass ich eben Sportlerin des Jahres geworden bin.
Das ist ein tolles Gefühl, oder? Das ist viel wert für dich.
Ja, sehr.
Also gerade jetzt, wo du noch so jung bist. Ja. Weil andere Leute warten lange, 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 bis sie sich mit dem Titel Backnangs Sportlerin des Jahres oder Sportlerin des Jahres schmücken können.
Mhm.
Aber das war schon, hat nochmal die Krone draufgesetzt, oder?
Ja, ja.
Zwar auf der Sport, Backnanger Sportparty wurdet ihr geehrt.
Genau.
War das ein schöner Rahmen da dafür? Hat es Spaß gemacht? Hast du noch andere Sportlerinnen und Sportler da getroffen?
Ja, ich bin schon öfter auf dieser Sportparty gewesen, dies jedes Jahr. Und ich war da das erste Mal, ich weiß gerade gar nicht, welches Jahr das war, vielleicht war es 2015.
Mhm.
Auf jeden Fall wurde ich da geehrt, weil ich württembergische Meisterin wurde.
Mhm.
Also so richtig klein. Und da habe ich dann die Bronzemedaille bekommen.
Ja.
Ich habe mich auf Silber dann gesteigert.
Mhm.
Ich glaube, das war für einen deutschen Meistertitel.
Mhm.
Und jetzt bin ich eben bei Gold angekommen und eben Sportlerin des Jahres. Also man sieht so eine Steigerung. Und es war wirklich sehr schön. Und natürlich sieht man dann auch noch die ganzen anderen Sportler, die da auf die Bühne gerufen werden. Und man sieht, dann ist da so eine Leinwand und man sieht die ganzen Erfolge, für die sie geehrt werden, die da aufgelistet werden. Und es ist schon echt beeindruckend, vor allem wenn man denkt, alle diese Sportler kommen aus Backnang, aus meiner Heimatstadt. Und da sieht man, wie viele Leute eigentlich sportlich engagiert sind, wie viele da was leisten. Und das ist auch schön, weil man sich da wohlfühlt, weil man weiß, die Leute verstehen das, was es heißt, Leistung zu bringen. Vielleicht sind auch ein paar auf einem Freizeitniveau da mehr. Aber trotzdem ist es einfach wirklich schön, da zu sein und eigentlich sehr gut verstanden zu werden und die ganzen dann zu treffen. Danach ist meistens noch so ein Buffet und da treffen sich dann alle. Man kann sich auch unterhalten und so und auch gut austauschen.
Hast du es vorher gewusst, dass du es wirst? Oder hast du es erst an dem Abend erfahren?
Ich habe es erst an dem Abend erfahren.
War das dann auch aufregend, oder? Da klopft dann das Herz schon.
Ja, schon. Ja, ich dachte nicht, dass diese Spannung so groß wird.
Ja.
Die haben dann auch noch wie so ein Trommelwirbel da im Hintergrund als Musik gespielt über diesen Brief, wo eben das drin stand, wirklich sehr langsam geöffnet. Das war dann wirklich, ich wusste selber nicht, dass ich dachte, dass es für mich auch so aufregend wird.
Jetzt hast du ja von dir selber schon mal gesagt, dass du mehr oder weniger unfreiwillig mit dem Judo angefangen hast.
Ja.
Dein Papa war früher selbst Judoka und hat dich und deine Schwester mit zum Judo genommen und hat gesagt, ihr macht jetzt mal hier.
Ja, so ungefähr. Also sein Hauptziel war einfach, dass wir die Fallschulen lernen. Das bedeutet, am Anfang, wenn man so anfängt mit dem Judo, dann lernt man zu fallen, kann man sagen. Also so seitlich, nach vorne oder nach hinten, wie man sich eigentlich schützt, so zum Beispiel seinen Kopf oder so, oder sich gut abrollt, dass man sich eigentlich nicht verletzt. Hat bei mir nicht so hingehauen, weil ich habe mir zweimal den Arm trotzdem gebrochen.
Oh, hoppala.
Ja, einmal in der zweiten und einmal in der sechsten Klasse, also ist beides zum Glück schon ein bisschen her. Aber ganz am Anfang wurden wir noch ins Judo gesteckt, bevor das überhaupt angefangen hat mit der Fallschule.
Mhm.
Wir wurden reingesteckt in die Altersgruppe der Bambinis, hieß es. Da lernt man dann generell, das war noch vor der Schule, da lernt man dann einfach nur so ein bisschen am Seil hängen und schwingen, Purzelbaum und so. Und das war mehr so Spiel und Spaß am Anfang. Und ich erinnere mich noch an das allererste Training, da haben wir faules Ei gespielt.
Ja.
Und meine Schwester hat es dann nicht verstanden und musste dann in die Mitte. Und das fand sie nicht so toll. Und dann ist sie rausgegangen, auf die Bank hat sich gesetzt und hat gesagt, sie kommt nicht mehr, weil das hat sie irgendwie sehr traurig gemacht. Und dann bin ich aber noch dabei geblieben und nach 2 Jahren ist sie dann auch wieder eingestiegen und jetzt macht sie auch wieder Judo.
Ach was.
Ja.
Ist ja lustig. Die ist dann ein bisschen sturer als du.
Ja, wir haben beide unseren eigenen Kopf oder ich denke, vielleicht liegt es auch so ein bisschen in der Familie. Aber ich denke, daher kommt eben auch mein besonderer Wille eben, und meine Disziplin viel durchzuziehen. Und bei ihr war das eben so, ja, es hat jetzt halt nicht gepasst, ich habe es nicht verstanden. Ich fühle mich jetzt schlecht deshalb und deshalb will ich jetzt eben nicht mehr.
Aber sie hat es ja dann doch noch.
Ja, sie hat es dann doch noch gemacht.
Dein Wille, der ist schon überzeugend, wenn man bedenkt, dass du 2023 eine schlimme Trainingsverletzung hattest, dich einer OP unterziehen musstest, unheimlich viel Training verpasst hast und dann 24 Europameisterin bist. Erzähl uns mal von der Verletzung.
Ja, die war sehr unglücklich. 2 Tage vor der deutschen Meisterschaft der Erwachsenen, wo ich zum ersten Mal hätte starten sollen. Das war ein Donnerstag. Ich weiß sogar noch das Datum. Das hat sich bei mir irgendwie in den Kopf eingebrannt. Das war der 26. Januar 2023. Das dritte Randori von 4 Randori bedeutet Übungskampf. Also man kämpft ja da mit verschiedenen Partnern dann an einem Tag so im Training und versucht sich einfach zu verbessern und das auf so ein Wettkampfniveau zu bringen. Und vor dem Wettkampf macht man normalerweise nicht so viele. Das heißt, ich wollte 4 machen an dem Tag. Normalerweise sind das sonst so zwischen 8 und 10. Mhm. Und dann habe ich eben dieses Randori gemacht, habe mich dumm abgestützt mit meinem Arm. Normalerweise lernt man, man sollte sich nicht abstützen. Aber das ist eben bei Wettkampfsportlern so drin, dass sie im Training auch nicht gerne fallen. Mhm. Auch wenn der andere jetzt gut ist oder so, dann versucht man es trotzdem zu verhindern. Dann habe ich mich abgestützt und dann ist mein Arm irgendwie nach innen durchgebrochen und es hat irgendwie...
Das klingt schon fürchterlich.
Ja, dann hat es irgendwie ein bisschen geknackt. Ich bin so umgefallen, ich war ja eh schon im Fall, habe kurz an den Arm gefasst, habe gemerkt, irgendwie sitzt der nicht so, wie er soll. Mhm. Und dann kam auch mein Trainer Melek und... Also das ist der Stützpunkttrainer Jens Holderle, von dem ich vorhin erzählt habe, das ist mein Heimtrainer. Mhm. Und ich habe direkt gesagt, Melek, ich spüre das, der ist gebrochen. Ich hatte schon 2 Brüche, der ist gebrochen. Im Endeffekt war es dann nicht gebrochen. Es war ausgekugelt und mein Band und mein Muskel, also mein Bizepsmuskel, waren fast komplett abgerissen. Und ja, dann hatte ich erstmal diese OP und ich hatte da auch sehr große Zweifel, weil... Ein großer Vorteil von mir, vor allem im Bodenkämpfen, das ist, also der Wettkampf besteht ja aus Stand- und Bodenkämpfen. Im Stand versucht man, den anderen zu werfen. Mhm. Im Boden durch Haltegriffe, das heißt 10 bis 20 Sekunden oder inzwischen neue Regel, dieses Jahr sind es auch 5 Sekunden. Da gibt es verschiedene Wertungen dafür. 5 Sekunden ist die kleinste Wertung, das nennt man Yuko. Man kann nicht sagen, das ist jetzt ein Viertelpunkt, weil man kann sehr viele Yukos in einem Kampf sammeln. Ein Vasari sind 10 Sekunden, das ist ein halber Punkt. Bei 2 halben hätte man gewonnen, aber man kann jetzt nicht sagen, bei 4 Yukos hat man...
Hat man nicht automatisch auch gewonnen, also ist es irgendwie ein bisschen...
Ja, Yukos könnte man theoretisch auch 10 sammeln, das ist jetzt nicht so realistisch, aber auch dann wäre der Kampf nicht vorbei. Und Ippon, das ist die höchste Wertung, das sind 20 Sekunden, dann ist der Kampf direkt vorbei. Also das ist ein Haltegriff, das versucht man den Boden hinzukriegen, also den anderen eben festzuhalten, zu hebeln. Das heißt, den Arm in so eine Position zu bringen, dass es eben wehtut, dass wenn man weiterziehen würde, dann würde er brechen.
Ach, aber, nett.
Ja, aber deshalb hat der andere ja immer noch die Möglichkeit, dann 2-mal abzuschlagen. Also man
auf die Matte.
Ja, auf die Matte oder auf den Partner drauf, auf den Körperteil zum Beispiel, das Bein. Und dann ist der Kampf direkt vorbei, dann hat man sozusagen aufgegeben und gewonnen. Oder das Gleiche eben beim Würgen. Also da versucht man, den Partner ohnmächtig zu würgen. Manche Leute klopfen dann nicht rechtzeitig ab, dann sind sie eben ohnmächtig für ein paar Sekunden. Ist mir auch passiert letztes Jahr einmal. Oder sie klopfen eben rechtzeitig ab, dann ist es genauso wie beim Hebeln. Man hat aufgegeben und verloren. Aber ja, worauf ich jetzt hinaus wollte im Endeffekt... Meine Arme sind wirklich sehr beweglich, also sie gehen in die Überstreckung und das ist ein großer Vorteil. Ich komme oft aus solchen Hebeln raus und dann hatte ich meine Zweifel, weil ich eben dachte, jetzt habe ich diese Verletzung, jetzt habe ich die OP. Ich habe so viele Ärzte gefragt, in der Hoffnung, einer würde mir sagen, ja, das wird wieder, du kannst es wieder überstrecken. Keiner hat das gesagt. Und im Endeffekt hat es mich wirklich sehr traurig gemacht, weil ich dachte mir so, ja, jetzt wird es nie wieder wie früher, jetzt werde ich deutlich mehr Kämpfe verlieren, deshalb im Endeffekt jetzt ist es wieder überstreckbar und ich bin unglaublich dankbar dafür. Das hat mir wirklich sehr geholfen, hat auch bei der EM hätte ich einen Kampf mehr verloren, glaube ich, hätte ich nicht wieder diese Überstreckung gehabt, da kam ich auch aus einer brenzligen Situation raus. Aber 2023, als es passiert ist, habe ich dann natürlich trotzdem noch Turniere gekämpft, das waren Europacups, zwei Stück und beim zweiten...
Du hast trotzdem noch gekämpft?
Ja, ich hatte eine wirklich erstaunlich schnelle Regeneration.
Wahnsinn.
Und habe dann versucht, eben trotzdem noch die Europameisterschaftsquali zu schaffen, ja. Habe ich dann nicht mehr. Beim zweiten Turnier, also dem zweiten Europacup, ging es eben darum, ja, wenn du heute eine Medaille machst, kannst du noch mitgenommen werden. Dann war ich kurz vor einer Medaille, Kampf um Platz 3 und dann wurde ich abgehebelt und zwar genau der kaputte Arm und ich war so frustriert, eben weil ich die Quali nicht geschafft habe, aber auf der anderen Seite, weil ich mir dachte, ohne diese Verletzung hätte ich diesen Kampf vielleicht nicht verloren, weil ich nicht abgehebelt worden wäre. Mhm. Und deshalb war das schon sehr schwer. Man hat in diesem Jahr eigentlich keine Erfolge gesammelt. Ich hatte, glaube ich, keine Medaille beziehungsweise keine bedeutende. Ich habe ein Turnier gekämpft, noch in der Schweiz. Also ich glaube, das war 2023, aber kann auch sein, dass es Anfang 24 war. Aber ich glaube, es war 23 und da habe ich dann die Goldmedaille geholt. Aber das war wirklich halt ein nicht so gutes Turnier. Das heißt, es hat auch niemand interessiert. Es ist nirgendwo geführt oder so. Das ist eigentlich nicht
also
wichtig.
Also es gibt keine Punkte auch für die Weltrangliste und sowas?
Gar nicht. Okay. Und deshalb war ich dann schon wirklich sehr traurig und es war hart, weil auch die Bundestrainer haben dann so ziemlich das Vertrauen in einen verloren. Auf jedem Lehrgang, wo ich eingeladen war, war ich Nachrücker oder eben gar nicht eingeladen. Und man merkt es eben, dass man sieht, die anderen Leute in der Gewichtsklasse sind wirklich eingeladen, nicht nur Nachrücker, die sind jetzt alle vor mir und das hat für mich auch viel Druck bedeutet, weil ich wusste so, okay, so schaffe ich es jetzt nicht zu dem Höhepunkt, auch im nächsten Jahr nicht. Und das hat mich sehr unter Druck gesetzt. Und deshalb war es dann schön, sich selber das doch noch bewiesen zu haben und die Quali bekommen zu haben. Und ja, wie gesagt, am Anfang habe ich ja gar nicht erstmal weiter gedacht. Ich wollte erstmal nur die Qualifikation. Mhm.
Hat dich dieses Ziel da aus deinem Loch so ein bisschen rausgeholt dann? Weil es klingt schon, als wärst du ein bisschen in ein Loch gefallen damals.
Ja, schon. Es gab auch einen ausschlaggebenden Moment, der war im März, da, also schon 2024, da war ein Turnier. Ich habe, also Japan ist die Hauptnation vom Judo, die gilt als die stärkste Nation. Die gewinnen auch wirklich sehr, sehr viel. Im ersten Kampf hatte ich eine Japanerin. Ich habe sehr lange gekämpft, über die normale Kampfzeit von 4 Minuten drüber raus, also das nennt man dann Golden Score. Da geht es einfach darum, den Partner mit nur einer Wertung, das kann auch dieser kleine Yuko, von dem ich erzählt habe, der reicht schon. Das kann auch nur der sein. Und man hat gewonnen, wenn man den anderen wirft. Man kann.
Einfach weil man in die Overtime in Anführungsstrichen
geht. Ja, soll der Kampf so schnell wie möglich beendet werden. Man kann ihn auch durch Strafen beenden. Das nennt man Shidos. Und wenn man 3 Strafen hat, dann wird man disqualifiziert. Mhm. Im Endeffekt habe ich es dann geschafft, diese Japanerin zu disqualifizieren.
Du hast ja gerade gesagt, Judo kommt eigentlich aus Japan, bedeutet übersetzt der sanfte Weg. Wenn ich mir jetzt das nochmal vor Augen führe, dass du, was du gerade auch schon angesprochen hast, beim Europacup ohnmächtig gewirkt worden bist, dann klingt es für mich nicht so sanft.
Ja, wobei man stellt sich das, glaube ich, schlimmer vor, als es wirklich ist. Vielleicht haben viele Leute, die das nicht erlebt haben, Angst davor. Es ist jetzt nicht so das schönste Gefühl, aber es ist auch nicht wirklich schlimm. Also mir ist es passiert, ich habe auch schon Leute ohnmächtig gewirkt, aber es ist dann für mich, ich habe auch mit anderen drüber geredet, andere haben andere Erfahrungen damit, für mich war es einfach wie schlafen. Ich habe meinen Trainer gefragt danach, wie lange war ich weg, weil der hat das ja mit angesehen. Dann meinte er so, ja nicht lange, 15, 20 Sekunden. Es hat sich für mich aber angefühlt wie 20 Minuten. Ich habe wirklich geschlafen.
So ganz tief?
Ja, ich habe 3 Träume geträumt in diesen 20 Sekunden. Und
konntest du dich daran erinnern?
Ja, ja, an alle. Und dann habe ich aber in diesem Moment so gemerkt, so, warte, irgendwas stimmt hier nicht. Ich sollte gerade nicht träumen. Ich wusste nicht mehr warum, aber es war falsch. Und dann dachte ich so, okay, Sarah Joy, mach jetzt deine Augen auf. Und dann hat es nicht funktioniert. Sie ging irgendwie nicht auf. Und dann habe ich so Panik bekommen, weil ich habe gemerkt, ich kann mich nicht bewegen. Und habe mich halt selber so innerlich angeschrien, jetzt doch mich zu bewegen. Und dann hat es geklappt. Dann schaue ich so an die Decke, sehe so die Matte, immer so, oh, okay, dann wusste ich, was passiert ist. Weil der Moment davor war eben so, ich war in diesem Würger drin, habe so gemerkt, oh, jetzt werde ich halt gewürgt, aber so, ja, ich spüre nichts, ich spüre nichts, ich muss noch nicht abschlagen, ich muss noch nicht jetzt den Kampf aufgeben. Mhm. Und dann war ich auch schon weg. Von ich spüre nichts zu aufwachen eigentlich praktisch. Und dann habe ich gemerkt so, oh, okay, jetzt ist es mir halt auch mal passiert. Aber es war dann nicht so schlimm und im Vergleich zu anderen Sportarten wie Kickboxen, Boxen und so weiter, finde ich es wirklich nicht so schlimm, weil man schlägt nicht, man tritt nicht. Ja, es kommt mal vor, dass sich jemand die Nase bricht oder so, aber man muss keine Angst eigentlich haben oder seine Nase im Wettkampf schützen, weil normalerweise haut einem da keiner drauf. Und da muss man, finde ich, weniger Angst um seine Knochen haben als in anderen Sportarten. So, man hat immer die Möglichkeit, jetzt den Kampf aufzugeben. Und diese Würfe sind eigentlich so, dass man sich dabei, wenn man nichts falsch macht, wenn der Gegner nichts falsch macht, da verletzt man sich nicht. Und deshalb finde ich, das ist schon eine gute Sportart. Ich habe mir auch selber gesagt, nee, ich könnte das nicht immer so boxen, immer ein blaues Auge oder so zu haben, eine offene Lippe. Also kommt natürlich auch oft genug vor, vor allem die Lippe oder so. Aber ich bin schon froh, dass es tatsächlich wirklich eine sanftere Sportart ist, wenn man jetzt das aus meiner Sicht betrachtet. Jemand, der jetzt keinen Kampfsport macht, sieht das vermutlich anders, aber für mich ist es schon eine sanftere Sportart.
Japaner von ihrer Prägung her sind ja sehr respektvoll miteinander. Würdest du sagen, dass Judo deshalb vielleicht auch ein fairerer Sport ist, auszuüben?
Ja, wobei man schon sagen muss, es gibt internationale Trainingslager, wo man sich eben trifft und dann gegen die anderen Nationen kämpft. Und das finde ich eigentlich so nebenbei jetzt mal gesagt, wirklich sehr schön, weil ich denke, in anderen Sportarten hat man das ja nicht so, zum Beispiel im Fußball, weil man trainiert ja meistens unter sich und dann spielt man gegen die andere Nation, aber man trainiert nicht zusammen. Und das ist eigentlich schon was Schönes, weil man bildet internationale Freundschaften, aber man kann schon auch Feindschaften bilden. Das ist halt leider wirklich so.
Dass man trifft sich ja, eigentlich das ganze Jahr über trifft man sich ja auch immer wieder und dauernd
ja,
und kämpft ja dann auch gegeneinander. Und
so. Ja, genau. Man kämpft gegeneinander im Wettkampf oder in Randoris und da kann es schon mal sein, dass Leute im Randori, also in diesen Übungskämpfen, eben ausrasten und dann kämpfen sie unfairer, dann ziehen sie halt mal an den Haaren und dann war das aus Versehen oder so, sagen sie dann. Oder dann geben sie einem doch mal eine mit im Gesicht oder so. Oder treten mal härter gegen das Schienbein und dann sagen unsere Trainer immer, und das sehe ich eigentlich genauso, man darf sich davon nicht einschüchtern lassen und unterkriegen lassen, weil sonst machen die immer weiter. Und wenn man sich zum Beispiel mal wehrt und zurücktritt, dann kann das ausarten und dann kann das richtig so zu einem Gefetze werden. Das geht natürlich nur im Randori, weil im Wettkampf würde man dafür disqualifiziert werden. Aber die andere Option wäre halt so nachgeben und dauernd einzustecken und dann ist austeilen auf der anderen Seite vielleicht doch mal besser, weil das kann auch dazu führen, dass der andere aufhört. Und da ist es dann vielleicht nicht immer ganz so fair, wie es sein sollte, weil da gibt es dann ein bisschen Stress und dann sagt man manchmal auch einem anderen Trainingskameraden, der vielleicht ein bisschen schwerer ist oder ein bisschen besser, der halt mehr Kraft hat oder so, ja, nimm dir diese Person mal vor, mach mal mit der und dann müssen die Schwereren eben herhalten und die Leichteren so ein bisschen, also auch gegen die kämpfen und sozusagen das ausgleichen, dass man vielleicht davor nicht so gut war.
Du, sprichst von dir selbst manchmal ein bisschen selbstironisch, würde ich jetzt mal sagen. Du sagst von dir selbst auch, dass du keinen Boden kannst.
Ja, das stimmt auch.
Und dann hast du in einem anderen Podcast auch gesagt, dass du dich eben darin verbessern möchtest und aber auch in dich auf linke Kampfstile noch ein bisschen besser einstellen möchtest. Magst du uns das mal ein bisschen erklären, so als für mich als Laie?
Ja, klar, also das mit dem Boden ist mehr so gemeint, dass ich selber Techniken lernen will, dass ich auch mehr Kämpfe im Boden gewinnen kann. Also diese Techniken sind eben, der andere verteidigt sich natürlich, der kniet dann meistens und schützt sich. Also man nennt das die Bankposition, wenn man so auf den Knien kniet und auf den Ellenbogen gleichzeitig und sich so schützt, dass der andere einen nicht umdrehen und festhalten kann. Weil festhalten, diese Haltegriffe, die ich vorhin erklärt habe, das geht, wenn der andere mit zwei Schultern auf dem Rücken liegt. Und das versucht man natürlich zu verhindern. Und darin möchte ich einfach besser werden, auch mehr aktiv zu sein, weil oft bin ich passiv, ich kann mich gut verteidigen.
Dann am Boden passiv.
Ja, ich kann mich gut verteidigen, auch aufgrund meiner Beweglichkeit, aber angreifen, ja, ich habe schon Kämpfe im Boden gewonnen, auch entscheidende Kämpfe und auch gute Kämpfe, aber es ist nicht so, dass ich mit 100%iger Sicherheit sagen könnte oder mit diesem Selbstvertrauen im Kampf in die Situation gehen könnte und sagen können, ja, wenn ich jetzt hier im Boden arbeite, dann kann ich auch diesen Kampf im Boden gewinnen. Oftmals lasse ich den Gegner dann so liegen oder knien und stehe auf. Das bedeutet eigentlich, der Kampf ist dann kurz unterbrochen und dann geht es eben im Stand weiter.
Okay. Und das geht dann, so kommt man aus so einer Situation dann schon auch raus.
Ja, genau. Mhm. Wenn der Kampfrichter zum Beispiel dann sieht, es bewegt sich gerade nichts mehr, es passiert hier nichts mehr, dann wird der Kampf unterbrochen, dann geht der wieder im Stand weiter.
Aber es wird immer runter, die Uhr läuft trotzdem weiter runter.
Wenn der Kampf unterbrochen ist?
Nee.
Also die Uhr läuft weiter runter,
ja.
Aber wenn der Kampf kurz unterbrochen ist, dann
nicht.
Dann
natürlich nicht.
Ja.
Aber es fängt dann nicht von wieder von neu an,
meine ich. Nee. Also die Kampfzeit sind ja 4 Minuten
ja.
Und es läuft dann runter.
Okay.
Und gegen linke Kampfstile, damit meinte ich, also es gibt zwei Arten. Es gibt rechts und links. Und rechts bedeutet also, man greift ja an den Partner. Der klassische Griff ist eben an einem Ärmel, das ist beim Handgelenk eben. Und an dem Revers nennt man das, das ist so auf Schlüsselbeinhöhe.
Der Kragen.
Der Kragen. Links heißt, dass man mit der linken Hand am Kragen ist und mit der rechten am Ärmel.
Mhm.
Und also rechts ist dann genau andersrum, dass man mit der rechten Hand am Kragen ist und links am Ärmel. Und dann versucht man eben in die Richtung des Ärmels einzudrehen. Also ich als Linkskämpfer drehe mich
so, aus dem Handgelenk gedreht quasi.
Nein, oder? Mit dem ganzen Körper. Man rotiert und dreht sich so ein. Also ich drehe mich nach rechts ein zu meinem rechten Arm und ziehe dann an dem Arm, weil das ist ja der, wo ich den Ärmel habe. Und ja, es ist für mich leichter, gegen rechts zu kämpfen, also gegen Leute mit einem rechten Kampfstil, weil ich da besser in meine Haupttechnik, Uchimata nennt sich die, reinkomme. Das bedeutet, dass ich den Partner komplett aushebe mit einem Bein, auf einem Bein dann stehe und er liegt auf mir drauf in der Luft und dann werfe ich ihn und fall so auf ihn drauf. Also er landet auf dem Rücken und ich auf ihm drauf.
Und du drehst ihn noch quasi
genau,
im Fallen.
Ja, das rotiert dann so. Und dafür braucht man eben auch die Arme, dass man so zieht und drückt, dass er eben gut landet. Und wenn es zu einer Links-Links-Situation kommt, dann ist das für mich schon was Schwereres, weil die Leute, die greifen nicht nur am Kragen, die können auch im Nacken greifen. Man kann den Griff immer verändern. Und wenn die im Nacken eben so oben drin sind und dominant sind und ich schaff's nicht, diesen Arm davor abzufangen, dass er da nicht hinkommt oder so, dann ist das schon schwer, das zu verteidigen. Und dann steht man instabiler, dann ist man leichter zu werfen. Also der Griff macht sehr viel aus. Und deshalb muss ich schaffen, da aus den Situationen besser rauszukommen, eine gute Lösung dagegen zu finden, dass ich mich eben gut verteidigen kann. Oder auch selber besser werfen kann.
Das erfordert ziemlich viel Training, nehme ich an.
Ja.
Also ich habe in meiner Recherche was von 10 bis 12 Stunden gelesen.
Ja, das ist wirklich das Minimum. Also oft sind es auch bis zu 20 hoch.
Okay.
Ich trainiere ungefähr 11-mal die Woche.
Mhm.
Das sind 2-mal am Tag von Montag bis Freitag und dann noch samstags 1-mal. Außer man hat jetzt zum Beispiel einen Wettkampf oder ein Lehrgang, dann variiert es. Dann kann es auch vielleicht manchmal mehr sein, bei Wettkämpfen dann eher weniger, weil man dann freitags schon losgeht auf die Turniere, da fährt den ganzen Tag und nicht trainiert und Samstag kämpft man eben. Aber sonst ist es so circa um die 11-mal und circa um die 20 Stunden. Jetzt gerade vielleicht ein bisschen weniger bei mir, weil ich mich eben auf mein Abitur konzentrieren muss und deshalb sind es vielleicht um die 15 Stunden.
Okay. Das heißt, du machst jetzt gerade nebenher noch dein Abi und wärst dann so Richtung Frühjahr, Ende fertig?
Ja, ich habe im April alle meine Prüfungen.
Mhm. Du kannst aber gerade das ganz gut jonglieren oder trittst du schon etwas, also deutlich kürzer dann im Training?
Ja, schon kürzer. Man merkt es auch. Also ich merke es an meiner Stimmung, dass ich weniger ausgeglichen bin.
Ja.
Also das ist, denke ich, auch, warum ich Judo wirklich so gerne mache und warum es mir sehr wichtig ist, weil ich eben einen Ausgleich habe zum normalen Alltag, dass ich merke, ich komme da raus, ich bin freier im Kopf und alles. Und das habe ich zum Beispiel sehr gut letzte Woche gemerkt. Da habe ich das Training unter der Woche ein bisschen zurückgefahren. Eigentlich nur einmal von Montag bis Donnerstag zweimal trainiert und sonst nur einmal, weil ich am Freitag eine Mathearbeit geschrieben habe. Aber dann habe ich dafür am Freitag zweimal trainiert, halt normal, und Samstag auch. Und ich habe sofort gemerkt, ich bin viel ausgeglichener, ich habe bessere Laune, weil ich einfach merke, das Training ist einfach ein Teil von mir und ich brauche es. Und dann habe ich mich wirklich viel besser gefühlt.
Du bist letztes oder vorletztes Jahr an die Korta-Schule gewechselt.
Ja.
Das ist eine Elite-Schule des Sports hier in Stuttgart.
Ja.
Ist aber auch ein Internat. Das genau. Heißt, du kommst aus Backnang, musstest aus Backnang wegziehen.
Ja, im Alter von 16,5 Jahren bin ich dann hier ans Internat gezogen. Für jetzt 2,5 Jahre. Mit meinem Abi wären es dann um die 3. Ja. Und das war eigentlich schon ein wichtiger Schritt für meinen Sport. Ich weiß nicht, ob ich es so weit geschafft hätte, wäre ich in Backnang geblieben. Also da wäre es eben auch schwer gewesen, mit der Schule zu koordinieren. Mein alter Schulleiter war schon ein echt lieber, der das gut unterstützt hat. Aber man hatte normalerweise nur 2 Freistellungstage im Jahr. Und dann musste man für jede Freistellung zu dem Schulleiter gehen und es bei dem persönlich beantragen. Und es wäre einfach zu viel geworden, wenn ich mir jetzt denke, ich habe über 2 Fehlmonate.
Wow.
Und das betrifft nicht mal die Ferien. In den Ferien bin ich auch weg, aber die Fehlmonate gehen jetzt nur über die reine Schulzeit an Fehlstunden. Und das hätte ich auf der Schule eben nicht geschafft. Ich habe hier viel bessere Möglichkeiten auf Nachführunterricht. Die Lehrer helfen mir, wenn sie merken, ich brauche was. Da kann man auch gute Kompromisse finden. Zum Beispiel, wenn ich bei dem Termin einer Klassenarbeit wieder da bin, aber die ganzen 2 Wochen davor gefehlt habe, dann kann ich sagen, ich fühle mich jetzt noch nicht bereit, die Arbeit zu schreiben. Ich schaff's nicht mit dem Stoff. Ich habe zu wenig Zeit gehabt zu lernen.
Du würdest dann quasi notgedrungen eine schlechte Note schreiben.
Ja, genau. Und dann kann man mit denen Nachführunterricht machen und die Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt, der dann vereinbart ist, schreiben. Oder es geht auch teilweise, Arbeiten online zu schreiben. Das ist auch wirklich sehr gut, dass da dieses Vertrauen von den Lehrern da ist. Und das ist so ein Privileg, dass man dann natürlich auch guckt, dass man dieses Vertrauen nicht ausnutzt und dass man diese Arbeiten dann auch wirklich ehrlich schreibt. Sie werden dann meistens meinem Trainer geschickt. Der gibt es mir für den Zeitraum, wo ich die Arbeit eben schreiben soll. Das sind zwischen 60 und 90 Minuten meistens. Und dann schreibe ich es in dem Zeitraum und dann schickt er eben die Bilder der Arbeiten so als Beweisfotos zurück, dass ich nichts mehr verändern kann. Und das Original bringe ich dann eben dem Lehrer in den Unterricht mit.
Okay.
Und dann gebe ich es da ab.
Das sind schon gute Voraussetzungen.
Ja, wirklich sehr.
Kannst du ungefähr überschlagen, wie viele Tage du wirklich weg bist im Jahr?
Also das wurde jetzt immer mehr, also geht es jetzt nur um die Schulzeit oder generell?
Generell.
Oh, wow, da muss ich kurz überlegen. Also man kann sagen, es wurde immer mehr. 2023 war es so gut wie nichts, weil ich eben verletzt war. Dann 2024 waren es, ich würde schon schätzen, dass es knapp die Hälfte des Jahres war.
Wow.
Also vielleicht ein bisschen weniger, ich sage vielleicht mal 150 Tage. Und dieses Jahr, ich merke jetzt schon, es werden mehr als diese 150 Tage. Ich habe jetzt dieses Jahr auch schon, obwohl wir erst Anfang März jetzt sind, habe ich schon, ich denke, an die 3 Wochen oder so. Also insgesamt. Ja, die erste Woche war noch in den Ferien, also den Weihnachtsferien, aber sonst auch weitere 2 Wochen gefehlt.
Es gibt ja auch ziemlich viele Termine.
Also,
es gibt, ich habe mich da versucht, mal durch den Kalender mal so durchzuspickeln. Das ist nicht so einfach, da durchzublicken, weil da doch ziemlich viel, also wirklich sehr, sehr viel drinsteht. Natürlich deutsche Meisterschaften, natürlich Europameisterschaften und so weiter, aber stehen zum Beispiel auch ganz viele Grand Prix drin, European Cups, Grand Slam, European Open. Dann stehen noch einzelne Termine für Kadetts und für Seniors. Kannst du uns ein bisschen erklären, was jetzt zum Beispiel ein Kadett ist, was der Unterschied zwischen einem Grand Prix und einem Grand Slam ist und so weiter?
Also es gibt verschiedene Altersklassen im Judo. Die ersten sind eben die Kadetten, die so international auftreten. Das ist die Altersklasse U18, alle unter 18-Jährigen. Dann geht es weiter mit den Junioren, worin ich mich gerade befinde. Das ist unter 21. Und das Jahr, in dem ich dann 21 werde, bin ich dann eben bei den Senioren. Das wäre für mich nächstes Jahr.
Ja.
Das heißt, ich bin jetzt gerade in meinem letzten Juniorenjahr, weil ich dieses Jahr 20 werde. Dann kommen die Senioren und später kommen noch die Veteranen. Das sind die ganz Alten, sagt man dann so. Also ich denke, da kenne ich mich gerade gar nicht so genau
aus. Die ganz Alten sind die dann über 25, oder?
Über 30.
Okay.
Nee, über, sagen wir mal 35. Ich habe tatsächlich schon Leute bei so hohen Turnieren wie eben Grand Prix oder Grand Slams gesehen, die auch schon 35 sind. Aber meistens, ich habe das Gefühl, wie gesagt, ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber ich habe das Gefühl, man geht dann irgendwann eben freiwillig, also da in diese Altersklasse. Man muss auch ein bestimmtes Alter dafür haben, da bin ich mir sicher, aber man geht irgendwann dahin, weil die Leute sind dann weniger schnell zum Beispiel und mehr auf dem Niveau. Aber zu diesen anderen Turnieren, die es jetzt alle gibt, es gibt eben diese ECs, die Europacups, die sind die Qualifikation für die Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Ich muss zum Beispiel für die Quali bei einer EM eine Medaille bei den deutschen Meisterschaften machen, also 1 bis 3, eine Medaille bei einem EC und eine Platzierung bei einem EC. Das heißt Platz 1 bis 7, also eigentlich 5 oder 7, das ist eben die Platzierung ohne Medaille. 2 bis 3 Medaillen bei Europacups bedeuten dann schon, dass man die Qualifikation für eine WM hat.
Wow.
Ja, aber das ist auch wirklich schwer. Man hat vielleicht 5 Europacups im Jahr und da kann eben viel passieren und man kann vielleicht direkt gegen Top-Gesetzten kommen und rausfliegen oder so. Natürlich kann der dann immer noch, wie schon vorhin gesagt, das Viertelfinale gewinnen. Dann ist man in dieser Lucky-Loser-Runde. Aber da kann man dann vielleicht auch nochmal verlieren und es ist schon auch schwer, da eine Medaille zu holen. Das nächsthöhere wären dann die EOs, European Open nennt man das dann. Die gibt es ab der Altersklasse der Senioren, also über 21. Also in der Altersklasse gibt es auch Europacups, nur die bringen ab dieser Altersklasse keine Punkte mehr für die Weltrangliste. Und bei den Junioren und Kadetten gibt es eben diese Punkte bei ECs. Und diese EOs sind auch dann eine Quali für Grand Prix oder Grand Slams oder eben auch, es kann für Richtung EM oder so reichen
auch
dann.
Auch gewertet werden.
Ja, aber eigentlich werden hauptsächlich Grand Prix und Grand Slams da gewertet und die sind nochmal höher, also genau in der Reihenfolge, wo ich es auch gerade gesagt habe. Grand Slams sind über Grand Prix gestellt. Und es sind dann die ganz großen Turniere. Da sieht man wirklich sehr professionelles Judo dann. Und da sieht man auch die Leute kämpfen, die bei Olympia dann kämpfen. Das sind auch die Quali-Turniere nämlich für Olympia. Weil da sieht man dann schon, also die Leute, die da kämpfen, die sind auch dann bei den Weltmeisterschaften immer vertreten. Und das sind die Leute, wo man auch regelmäßig sieht, dass sie gut sind.
Menschen, mit denen du dir jetzt einen Kader teilst, mehr oder weniger.
Ja, genau.
Das ist bestimmt auch spannend, oder? Mit den großen Vorbildern.
Mhm. Ja.
Dann, wen würdest du jetzt so als eins deiner größten Vorbilder aus dem deutschen Kader beschreiben?
Oh, aus dem deutschen Kader? Jetzt im Moment würde ich sagen, ist die Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm bei den Frauen die beste in Deutschland. Da gibt es im Moment 2. Alina Böhm und Anna Monta-Olek heißen die, die gerade wirklich bei Grand Slams immer ganz vorne dabei sind und auch dann teilweise gegeneinander kämpfen müssen. Das finde ich immer schade, weil man so eben aus dem gleichen
strange,
Land
gell?
Kommt. Ja. Aber das sind die eigentlich gerade am meisten Medaillen auf sehr hoher Ebene
Die du auch
holen.
Als dein Vorbild nennen würdest.
Ja, davor war es auf jeden Fall Anna-Maria Wagner, weil ihr Kampfstil ist auch bisschen ähnlich, also sie macht auch als Haupttechnik diesen Uchimata, den ich auch mache. Aber jetzt nach Olympia, also Paris, weiß ich gerade gar nicht, wie es bei ihr so weitergeht. Und sie war bis jetzt auf keinem Grand Slam dieses Jahr und Alina und Anna Monta eben schon. Mhm. Und deshalb gerade eher die im Fokus.
Du kämpfst ja im Moment in der Gewichtsklasse bis 63 Kilo.
Ja.
Wirst du dich da noch irgendwann weiterentwickeln oder weiß man das jetzt schon, weiß man das noch nicht? Ist es auch im Moment nicht so wichtig? Nimm uns da vielleicht noch ein bisschen mit.
Also im Moment würde ich sagen, habe ich keine Gewichtsprobleme.
Ja.
Das kann wirklich ein Problem sein, wie schon gesagt. Also im Moment bin ich gut in meiner Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm. Ich habe meistens um die 63 Kilogramm. Aber es gibt auch, es ist wirklich sehr normal abzunehmen und unter extremen Bedingungen. Das heißt, man zieht zum Beispiel so einen bestimmten Schwitzanzug an, geht dann in die Sauna damit, einfach um Gewicht zu verlieren. Das sind, ja, je nach Gewicht, je höher man geht, desto mehr verliert man meistens. Aber bis 57 Kilogramm habe ich damals um die 5 Kilo verloren.
Mhm.
Einfach, um eben in diese Gewichtsklasse zu passen. Und weil man denkt, man hat da bessere Chancen. Im Moment sehe ich meine größten Chancen in dieser Gewichtsklasse, in der ich jetzt bin. Und weil ich ja keine Gewichtsprobleme habe, habe ich gerade kein Interesse, mich da rauszuentwickeln und will da erstmal bleiben. Aber natürlich kann sich das ja im Laufe der Jahre noch ändern. Wenn ich mehr Kraft aufbaue, mehr Muskeln und alles, dann muss ich vielleicht ein bisschen mehr abnehmen und aufpassen. Und dann überlegt man halt irgendwann, schaffe ich das noch mit dem Abnehmen oder soll ich vielleicht nicht lieber doch hoch? Aber im Moment bleibe ich auf jeden Fall bis 2028, bis 63.
Okay.
Ja.
Was sind denn so Ziele auf dem Weg von jetzt bis 2028?
Ja, 2028, natürlich LA, Olympia. Mhm. Also das steht ganz oben und da hoffe ich, dass ich es hinschaffe. Und auf dem Weg dahin wäre es schon schön, auch eine Weltmeisterschaftsmedaille mal zu holen.
Mhm.
Da bin ich gerade aber noch nicht sicher. Also ich denke, dieses Jahr wären schon große Chancen, weil ich eben der älteste Jahrgang in der Altersgruppe bin.
Ja.
Allerdings steht noch keine Weltmeisterschaft in unserem IGF-Kalender. Das heißt, vielleicht ist sie dieses Jahr auch nicht,
mhm.
was sehr schade wäre, weil dann bin ich bei den Senioren, da wird es deutlich schwerer, dann eine zu holen.
Ja.
Da müsste ich dann schauen, aber sonst, Ehemedaille ist immer noch natürlich, es ist für mich nicht selbstverständlich, es ist immer noch ein Ziel. Dann, wie gesagt, die WM-Medaille plus Grand Prix oder Grand Slams, wenn ich dann die endlich kämpfen kann in der Altersgruppe der Senioren, dann sind natürlich auch da Medaillen das Ziel.
Das nur für mein Verständnis. Das heißt, du wechselst auf jeden Fall nächstes Jahr zu den Senioren?
Ja.
Weil das das Jahr ist, in dem du 22 wirst?
21.
Ah. Das ist dann quasi dein 22. Lebensjahr.
Ja.
Und deswegen kannst du dann da hochwechseln?
Ja.
Okay. Dann aber auch eine Herausforderung.
Ja, sehr. Also in die neuen.
Weil du kannst ja dann auch gegen Leute kommen, die 25 sind, oder?
Ja, ja, genau. Oder wie ich vorhin gesagt habe, jemand, der 35 ist. Natürlich kann man das als ein Vor- und ein Nachteil sehen. Meistens sind die Leute vielleicht nicht mehr so schnell. Aber
dafür erfahrener, was große Wettkämpfe angeht.
Ja, die Erfahrung merkt man schon, dass sie einfach auf bestimmte Situationen besser eingestellt sind.
Deine Lieblingswurftechnik, Uchimata, würdest du uns die mal erklären?
Okay, also ich habe es ja vorhin schon ein bisschen versucht, aber ich denke, das ist wirklich schwer, sich das jetzt
bildlich vorzustellen.
Ja, ohne wirklich ein Bild vor Augen zu haben.
Ja.
Also wie gesagt, als Linkskämpfer habe ich meine linke Hand am Kragen und meine rechte am Ärmel. Also das ist dann von dem Gegner, der eben vor mir steht.
Du stehst vor dem.
Ja, ich halte mit meiner rechten Hand seine linke Hand am Ärmel und meine linke Hand ist an seinem rechten Kragen.
Mhm.
Dann versuche ich, näher zu ihm zu kommen, indem ich ihn zu mir herziehe, eben beim Kragen und beim Ärmel und gleichzeitig am Boden, also mit meinen Füßen, Schritte auf ihn zuzumachen, dass ich bisschen unter ihm bin. Ich beuge dann auch meine Knie, dass ich versuche, unter seinen Schwerpunkt zu kommen und ihn leichter auszuheben. Und wenn ich dann so weit bin, dann muss ich eigentlich da raus explodieren, eben, weil sonst bin ich zu langsam und er kann einfach aus der Technik aussteigen. Dann stehe ich nur noch auf einem Bein, das ist bei mir jetzt mein rechtes Bein. Mein linkes Bein hebe ich und dann, das ist zwischen den Beinen meines Gegners dann. dann.
Von innen quasi?
Ja. Und okay. Dabei ziehe ich natürlich immer noch weiter und ziehen auf mich drauf, auf meinen Oberkörper, mhm. während ich mich natürlich auch in so eine Standwagenposition weiter begebe, dass er in der Luft möglichst waagrecht auf mir drauf liegt, wenn ich in der Standwaage bin und er liegt so auf mir mhm. drauf. Und dann muss ich eben rotieren. Und das ist eben so eine Rechtsrotierung als Linkskämpfer, dass ich eben weiter an dem Ärmel ziehe, unter mir durch, wenn ich in dieser Standwaage bin, nach rechts, mit meinem linken Arm, der am Kragen ist, schiebe ich dann auch nach rechts in die mhm, rechte Richtung ja, und rotiere mit meinem Oberkörper, dass er dann von mir runterfällt, eben auf den Rücken. Und weil ich ja seinen Oberkörper kontrolliere, indem ich an seinen Arm ihn halte, sollte das auch funktionieren, mhm. weil er kann jetzt nicht den Arm, an dem ich ziehe, also er könnte schon, wenn er mehr Kraft hat, aber im Optimalfall kann er den Arm nicht wegziehen, und lande dann automatisch auf dem Rücken.
In wie vielen Fällen funktioniert diese Wurftechnik?
Es kommt jetzt darauf an, wie gut es funktioniert. Also mhm. auf welchem Niveau ich, von Yuko, Asari oder Ippon. Aber ich würde schon sagen, dass es in einem von so vielleicht 6 Fällen klappt. Oft blocken die auch gut, das heißt, dass sie natürlich versuchen, nicht ausgehoben zu werden von mir mhm. und in der Luft zu sein, sondern natürlich auch in die Knie gehen. Und dann
ja gut, die versuchen dich ja auch wegzuhalten ja, dann in dem Fall mit
ja,
der anderen Hand.
Ja, dann komme ich nicht so gut mhm. rein, dann falle ich vielleicht auch oft selber runter mhm. auf die Knie, dann geht es zum Beispiel in der Bodensituation
ja,
weiter.
Ist ja auch schwierig, wenn du selber unter seinen Schwerpunkt versuchst zu kommen, dann bist du ja auch nicht mehr so super stabil in dem Moment.
Ja, genau. Das Ziel bei einem Wurf ist, das Gleichgewicht von dem Gegner eben zu brechen, ja. aber im Angriff bricht man eigentlich sein eigenes Gleichgewicht. Ja. Das heißt, in der Situation, in der man angreift, ist man selber auch instabil.
Angreifbar.
Ja.
Spricht alle Sinne an, würde ich sagen.
Ja.
Ist dann schon anstrengend.
Auf jeden Fall.
Vor allem, wenn du immer so mitdenken musst.
Ja.
Kannst du uns noch ein bisschen was über Judo als Sport selbst ein bisschen erzählen? So, wie funktioniert es mit den Gurten? Welche Farben gibt's? Ab wann könnte man zum Beispiel deine Lieblingswurftechnik Uchimata?
Ich denke, in den Prüfungen kommt das ungefähr, ich glaube, ab dem orange-grünen Gurt. Man mhm. fängt bei weiß an und man sagt, dass je länger man Judo trainiert, so ist die Theorie, desto dunkler wird eben der Gurt. Mhm. weil er eben sozusagen auch dreckig wird von dem, dass er viel benutzt ist und man viel trainiert. Deshalb
im übertragenen Sinne
ja,
quasi
im übertragenen
auch.
Sinne.
Okay, ja.
Deshalb werden die Farben immer dunkler. Man startet eben mit Weiß mhm. und endet mit Schwarz und dazwischen kommt eben Weiß-Gelb. Das sind eben Weiß und Gelb in einem Gurt. Mhm. Dann kommt nur Gelb, Gelb-Orange, Orange, Orange-Grün, Grün und dann geht's nicht mehr in Grün-Blau Schritten. Zum Beispiel das nächste ist dann einfach nur Blau. Dann braun und dann schwarz. Und dann gibt es natürlich noch, schwarz ist der erste Meistergrad, bei dem man sozusagen, man sagt, man ist in der Lage, andere zu unterrichten. Mhm. Das nennt man einen Dan-Grad. Mhm. Und alles davor, von weiß bis braun, nennt man Q-Grade. Und dann gibt es verschiedene Dan-Graduierungen natürlich noch. Also das ist der erste Dan, der zweite Dan, der dritte Dan, wo man einfach dann, da sieht man keinen Unterschied. Man kann sich so Striche auf den Gürtel nähen, wo man dann sieht, dass der eine mehr Striche hat als zum Beispiel beim ersten Dan. Aber eigentlich, der Gürtel ist dann immer noch einfach schwarz. Mhm. Ganz später kommt dann der weiß-rote Gürtel. Aber den kann man eigentlich nur noch verliehen bekommen, weil das ist unglaublich schwer.
Ein Ehrengürtel dann.
Ja, genau.
Mehr oder weniger.
Ja, so funktioniert das eigentlich mit den Gürteln. Und man sagt auch, das ist auch so eine Theorie, dass man den Gürtel eigentlich nicht waschen darf. Mhm. wie man seinen Anzug wäscht, weil er eben stinkt nach irgendeinem Training dann, nach 2 bis 3. Man darf den Gürtel nicht waschen, weil sonst wird das Können aus dem Gürtel gewaschen. Alles, was man kann und was man...
Es steckt quasi im Gürtel.
Ja, genau, was man trainiert. Und der Gürtel, der ist eigentlich auch nicht so wirklich mit Schweiß oder so in Berührung. Der stinkt nicht ganz so, deshalb wäscht man den auch normalerweise nicht. Mhm. Und man wechselt ja. den ja auch irgendwann. Also meistens macht man diese Prüfungen zum nächsten Q oder Dan-Grad nach einem Jahr.
Und welche Gürtelfarbe hast du?
Ich habe jetzt den zweiten Dan, also den zweiten schwarzen Gurt.
Wow. Das heißt, du kannst auch schon unterrichten?
Ja. Ja.
Wahnsinn. Zum Thema Kleidung.
Mhm.
Du hast vorhin kurz angesprochen, dass es neue Regeln gibt im Judo. Die gelten ab diesem Jahr.
Ja.
Es gibt auch neue Kleidungsregeln im Judo.
Ja.
Sehr, sehr, sehr genau festgelegt. Ich möchte einmal kurz zitieren. Die Jacke muss das Gesäß vollständig bedecken. Die Länge der Jacke muss vorne und hinten gleich lang sein. Zur Überprüfung dessen wird die Länge der Judogi, richtig?
Judogi-Jacke
von der Vorderseite des Athleten mit einem Soku-Taiki gemessen. Die Länge des Jackenrocks unterhalb des Gürtels, der in der Taille oberhalb des Hüftknochens zu tragen und sehr eng zu schnüren ist, muss wie folgt gemessen werden. Alle Judoka bis 73 Kilo, mindestens 20 Zentimeter. Alle Judoka über 73 Kilo, mindestens 25 Zentimeter. And so on. Mhm. Das ist ja schon sehr detailliert geschrieben.
Ja.
Warum muss es so? Was hat denn das damit auf sich? War die vorher zu weit oben am Po? Oder?
Es gibt auch zusätzlich zu diesen neuen Regelungen neue Kampfregeln.
Mhm.
Das heißt, inzwischen ist es erlaubt, es war letztes Jahr nicht erlaubt, unter den Gürtel zu greifen, eben an die Judojacke.
Ah.
Und ich glaube, diese Regel wurde deshalb gemacht, dass man eben mehr Stoff hat, an dem man greifen kann, dass die Judojacke unten länger sein muss,
damit du überhaupt richtig greifen kannst.
Ja, und auch an den Ärmeln, es muss bis zum Handgelenk ja gehen. Mhm. Das ist, weil man einfach fest da zugreifen kann und muss, um genug Stoff haben will. Also es gibt auch, natürlich versucht man sich überall, wo man kann, einen Vorteil zu verschaffen. Es gibt sehr harte Judo-Anzüge. Das heißt, manche nehmen die, dass der andere nicht gut greifen kann, schneller abrutscht und keine Kontrolle hat und nicht werfen kann.
Also viel wie Stärke oder sowas, ja, dann reingewaschen.
Ja, genau. Mhm. Und so ist es auch beim Ärmel. Wenn der eng anliegt, dann kann man nicht gut greifen. Und jetzt will man eben es schaffen, dass der andere gut Stoff hat, gut greifen kann und somit vielleicht bessere Chancen hat zu
werfen. Also noch fairer im Endeffekt, dass jeder wirklich dieselben, ganz genau selben Bedingungen vorfindet, ja, wie der andere auch.
Ja.
Was sind so diese 5-Sekunden-Regel, hast du vorhin schon angesprochen, die anderen Regeln? Ist es schwierig, die zu implementieren jetzt, wenn es so neue Regeln gibt?
Also es gibt noch ein paar Regeln. Eine, die vielleicht einfach zu erklären ist, es gibt ja eine bestimmte Kampffläche, die ist bei uns wie ein Viereck. Und letztes Jahr gab es immer eine Strafe, ein Shido, wenn man rausgetreten ist aus dieser Kampffläche, ohne einen bestimmten Wurfansatz zu machen.
Die hat auch verschiedene Farben.
Ja, dass man eben den Unterschied erkennt, wo jetzt die Kampffläche
ganz
endet.
Ganz außen ist blau, richtig?
Es ist unterschiedlich. Mhm. Manchmal ist ganz außen auch rot und innen gelb. Oder bei den Niederländern ist oft außen grau und innen orange.
Mhm.
Oder außen blau und innen orange.
Aber also, es sind nur zwei Farben.
Ja, es sind zwei Farben.
Ja. Okay.
Und jetzt, dieses Jahr, gibt es zum Beispiel keine Strafe mehr für einfach raustreten, auch wenn man jetzt keinen Wurfansatz macht. Der Kampf wird dann einfach unterbrochen und geht in der Kampffläche weiter. Nur noch, wenn man aktiv wirklich vor dem Gegner fast schon wegrennt und dann rausgeht, dann kriegt man noch eine Strafe dafür.
Weil das dann auch nicht...
Das ist dann eine Kampfverweigerung, dass du dem anderen auch nicht die Chance gibst, zu werfen. Das passiert manchmal, wenn man zum Beispiel vorne liegt und also man hat einen Punkt, der andere nicht, und man muss versuchen, den noch zu verteidigen, und man hat vielleicht nur noch so 15 Sekunden auf der Uhr, und dann versucht man eben nicht zu fallen.
Muss man nicht auch mehr oder weniger hinheben, wenn man merkt, der andere hat jetzt einen Griff und der haut jetzt einen gleich auf die Matte? Man darf sich doch da nicht so rauswinden, weil das wäre ja dann auch irgendwie Verweigerung.
Ja, da gibt es auch verschiedene Regeln. Man darf zum Beispiel nicht die Arme komplett durchstrecken und den so von einem weghalten, sondern die müssen immer so ein bisschen angewinkelt sein. Sonst gibt es dafür eine Strafe. Man muss möglichst aufrecht kämpfen, darf nicht so sich abbeugen nach vorne den Oberkörper, dass der andere eben nicht unter den Schwerpunkt kommen kann. Das sind auch so Regeln. Oder man darf nicht, wenn der andere einen guten Griff hat mit am Kragen, darf man nicht unter dem Arm drunter durchtauchen und praktisch aus der Situation rausgehen. Sowas.
Wow. Wo könnten wir denn dich jetzt als nächstes kämpfen sehen?
Auf jeden Fall bei einem Europacup.
Mhm.
Der wäre dann vermutlich nach dem Abitur, werde ich meine ersten wieder haben,
mhm,
dass ich eben noch die Qualifikation schaffe. Da ist einer im März, im Mai. Weil
okay,
im April habe ich ja meine Prüfung eben.
Ja.
Im Mai ist einer in Paris, da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich antrete, weil es eben so knapp ist nach dem Abi und ich weiß noch nicht, ob ich da gut vorbereitet bin. Aber in Graz, in Österreich ist noch einer und in Berlin wird auch noch einer sein. Es ist auch so um den Zeitraum, ich denke später Mai oder Juni rum. Und da werde ich auf jeden Fall auch starten.
Das kann man bestimmt sehen.
Ja.
Bei dir, vielleicht würdest du es ja auch teilen auf deinen Social-Media-Kanälen.
Mhm.
Dich findet man auf Instagram, glaube ich, unter einfach Sarah Joy Bauer.
Ja, genau.
Und hast du noch ein anderes Profil, irgendein TikTok oder Facebook oder so?
Nee, das habe ich beides nicht.
Nur Insta?
Ja.
Okay. Aber da würdest du das teilen und da kann man dir auch gerne folgen.
Ja, ich würde mich sehr freuen.
Uns könnt ihr auch gerne folgen unter Sportregion Stuttgart auf Facebook. So oldschool immer noch. Unter Sport Stuttgart auf Instagram. Und natürlich haben wir auch eine Homepage www.sportregion-stuttgart.de. Hier könnt ihr euch auch hinwenden, falls ihr Wünsche habt für den Podcast, falls ihr uns Feedback geben möchtet. Ansonsten abonniert uns gerne auf eurer liebsten Podcast-Plattform und hört beim nächsten Mal wieder rein. Vielen, vielen Dank, Sarah Joy, dass du da warst.
Ich danke euch, dass ich hier sein durfte.
Dass du uns so viel erzählt hast über dein Leben und deinen Sport. Es war ganz toll, es war super interessant. Und dann viel Glück für deinen weiteren Weg.
Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal, eure Debbie.